Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wissen Sie, was ein Minister ist? Minister, schon mal gehört? Hört man ja ständig in Nachrichten, aber manche Leute beziehen ja ihre eigenen Nachrichtenquellen, wo vielleicht andere Themen dran sind. Also ich habe mal nachgeschlagen, großes Fremdwörterbuch, da steht über Minister, der Minister, Leiter eines Ministeriums oder eines anderen zentralen staatlichen Organs. Man hört schon, das ist ja großes Fremdwörterbuch aus DDR-Zeiten. Bibliographisches Institut Leipzig 1984. Aber trotzdem Minister, Leiter eines Ministeriums. Man bekommt noch einen weiteren Hinweis, nämlich, dass dieses Wort aus dem Lateinischen kommt. Stellen wir in so einer dreieckigen Klammer. Lateinisch. Deswegen habe ich das Lateinisch-deutsche Wörterbuch aufgeschlagen und da steht Minister, Ministri, Diener, Gehilfe. Diener, Gehilfe und in eckigen Klammern steht immer dann noch so ein Hinweis auf die Wurzel, also wo dieses Wort eigentlich herkommt. Und da ist ein Verweis auf Minor. Und wenn ich bei Minor gucke, da sehe ich erstens ist ein Adjektiv von Minor oder Minus, Minoris und bedeutet weniger oder kleiner. Kennen wir aus der Mathematik, Minus heißt weniger. Früher hat man gesagt, 5 weniger 3, jetzt sagt man Minus, bedeutet dasselbe. Minus heißt weniger oder kleiner. Also ein Minister, ein Diener ist einer, der weniger ist als die anderen und deswegen eben dienen muss. Interessant, es gibt noch eine zweite Wurzel, habe ich auch noch nicht gehört, nämlich das Wort Minor kann auch ein Verb sein, also ein Tätigkeitswort. Und da steht, das bedeutet emporragen, drohen oder auch prahlend versprechen. Aber ich glaube, das ist eine Sackgasse. Also ein Minister ist ein Diener. Früher war der Diener des Königs der Minister. Und man weiß, ein Diener des Königs steht in der Hackordnung immer noch weit über einem selbstständigen Bauern oder Handwerker, weil er eben der Diener des Königs ist. Heute wird sich ein Minister vielleicht als Diener des Volkes verstehen. Aber ist das so? Sind Minister Diener des Volkes? Wenn wir so die Gehälter, die Büroausstattung, die Autos, mit denen der Diener durch einen weiteren Diener herumgefahren wird, die Pension, die ein Minister bekommt, selbst wenn er vorzeitig seinen Dienst verlassen hat, die Macht, die ein Minister ausübt, als Herr über Tausende von Mitarbeitern und man hat ja den Eindruck, die erste Amtshandlung eines neuen Ministers ist erstmal noch weitere Stellen zu schaffen für Berater und für Mitarbeiter und für Leute, die da tätig sind in seinem Ministerium. Allerdings müssen wir immer bedenken, unser Bild eines Ministers kommt aus den Medien. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, außer vielleicht ein Bürgermeister, schon mal mit dem Minister gesprochen hat. Also ich hatte mal einen entfernten Verwandten, der Minister war, aber bloß Landesminister in Thüringen. Von daher haben wir unser Bild aus den Medien und in den Medien hören wir ja meistens nur, was nicht gelingt. Also ganz selten kommt als erstes, das Ministerium für Inneres hat gute Arbeit geleistet, es gibt keine Probleme. Sowas wird nicht gemeldet. Wir hören, was schief geht, was nicht funktioniert, was zu teuer ist, was nicht umgesetzt wurde. Und möglicherweise hören wir am wenigsten von den Ministern, die in Ruhe gute Arbeit leisten, weil da gibt es keine Meldungen drüber. Natürlich wissen wir, bei Ministern gibt es solche und solche, wie bei allen Menschen. Und jeder Mensch hat Fehler, egal ob er nun irgendwo einfacher Angestellter ist oder Rentner oder ein hohes Tier in der Politik. Jeder hat Grenzen, Dinge, die er eben nicht kann. Und jeder hat Schwächen, also die Seiten, wo er angreifbar ist und wo jemand ihm ein Bein stellen kann. Und kein Mensch, ich weiß nicht, das ist nicht allen schon geläufig, aber es ist so, kein Mensch ist wirklich selbstlos. Am Ende oder zuerst denken wir doch immer auch an uns. Und wenn wir uns auch gern engagieren und Verantwortung übernehmen und helfen wollen, es muss auch für uns was rausspringen. Warum reden wir eigentlich heute über Minister? Weil ich über den Wochenspruch predigen möchte, Matthäus 20, 28. Und wenn man den in der lateinischen Bibel nachliest, ich habe heute meinen ganzen Bücherschrank ausgeräumt. Wenn man den in der lateinischen Bibel nachliest, dann heißt dieser Vers, Filius hominis non venit, also der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, ministrari, also sich bedienen zu lassen, sed ministrare, sondern um zu dienen. et dare animam suam redemptionem pro multis, und sein Leben zu geben als Erlösung für viele. Also nicht sich dienen zu lassen, sondern zu dienen non ministrari sed ministrare. Das ist witzig, dass das nur ein Unterschied von einem Buchstaben ist. Sich bedienen zu lassen oder zu dienen. Sich klein zu machen oder sich andere klein zu machen, damit sie für einen da sind. So ein klitzekleiner Unterschied, dass man ihn vielleicht manchmal selber nicht bemerkt. Tue ich das jetzt, um mich klein zu machen, oder tue ich das, um andere klein zu machen und mich gut darzustellen, groß darzustellen? Die lateinische Bibel ist in der katholischen Kirche die Grundlage, aber sie ist nur eine Übersetzung. Der Urtext steht im Griechischen. Das ist das letzte Buch, was ich noch mit habe, außer der Bibel. Und im Griechischen heißt dieser Wochenspruch, übrigens meine Schüler im Religionsunterricht im Gymnasium haben sich unter anderem beschwert beim Feedback, dass sie so viel Griechisch und Lateinisch gehört haben. Das hätte mit Religion gar nichts zu tun. Ich denke schon, verstehen heißt den Dingen auf den Grund gehen. Und dazu muss man sich manchmal auch mit dem Urtext befassen oder mit der Herkunft von Fachbegriffen oder von Wörtern. Bimst man sich das bloß ein, ohne es verstanden zu haben. Also, im Griechischen heißt es, Hoios tu anthropu uk elten, der Sohn des Menschen kam nicht, diakonetenai, bedient zu werden, alla diakonesai, sondern um zu dienen. Kaidunai ten psychen autul lytron antipolon, und zu geben sein Leben als Lösegeld für viele. Also im Griechischen heißt dieses Wort, was im Lateinischen ministrare heißt, bedienen, heißt im Griechischen diakonesai, dienen. Und das Wort kennen wir auch, ein Diakonie. Wir wissen, was ein Diakon ist, eine Diakonisse und die Diakonie. Da geht es um Menschen, die Gottes Wort weitergeben, in der Gemeinde, in sozialen Einrichtungen, in Brennpunkten der Gesellschaft, und Menschen, die in Not helfen, in Heimen, in Krankenhäusern, in Sozialstationen, in Beratungsstellen und bei vielen anderen Gelegenheiten. Letzte Woche ging das Thema Diakonie durch die Nachrichten. Ich weiß nicht, wenn jemand ähnliche Quellen für Nachrichten konsumiert, dann kann es ihm nicht entgangen sein. Da ging es in Nachrichten und Kommentaren um die Diakonie oder genauer um die Caritas. Die Caritas ist das in der katholischen Kirche, was in der evangelischen die Diakonie ist. Also dieser Teilbereich der Kirche, teilweise selbstständig als Verein, der sich um die Notleidenden kümmert. Da ging es um die Frage, ob die Diakonie und die Caritas einfach Arbeitgeber sind, die Dienstleistungen im sozialen Bereich anbieten, oder ob der christliche Glaube essentiell dazugehört, sodass man sagt, ohne christlichen Glauben ist diese Arbeit nicht machbar. Eine Arbeitnehmerin in einer schwangeren Beratungsstelle war aus der Kirche ausgetreten und ist daraufhin von der Caritas gekündigt worden. Und dagegen hat sie geklagt, und diese Klage ging bis vor den Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die Kündigung ist nicht rechtskräftig, sie kann ihre Arbeit in der Beratung auch ausführen, ohne Kirchenmitglied zu sein. Und ein Argument war unter anderem auch, dass es in der Beratungsstelle auch noch weitere Mitarbeiter waren, die noch nie in der Kirche waren. Daraus ergeben sich zwei spannende Fragen. Die eine ist eine politische. Kann der Europäische Gerichtshof sich über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wegsetzen und sagen, das Grundgesetz gilt nicht, wir sagen, es ist was anderes. Weil im Grundgesetz ist festgelegt, dass die Kirchen ihre Personalangelegenheiten nach ihren Grundsätzen regeln können. Nicht dem normalen Sozialrecht widersprechend, aber in diesen Fragen selbst regeln können. Und der Europäische Gerichtshof sagt, nein, gilt nicht, dürfen sie nicht. Und die zweite Frage, die grundsätzlich ist, kann die Diakonie und kann die Caritas noch ihre Aufgabe erfüllen, wenn die Mitarbeiter gar keine Christen sind? Ist dann diese Arbeit überhaupt noch sinnvoll? Ich meine, Kranken zu helfen ist richtig, aber das kann dann auch der Arbeiter-Samariterbund oder das Rote Kreuz machen. Aber kann die Arbeit dann noch den Charakter der Diakonie haben, wenn die Mitarbeiter gar keine Christen sind? Wie gesagt, sie hat sich darauf berufen, die Mitarbeiterin, es gibt noch viele andere Kollegen, die auch keine Christen sind, und bei denen geht es ja auch. Und dasselbe Problem haben wir in der Kindergarten Pusteblume, dort weniger verschärft, aber in der evangelischen Grundschule, dass wir sagen, ohne Mitarbeiter, die bereit sind, unser Konzept mitzutragen, obwohl sie keine Christen sind, kommen wir gar nicht über die Runden, haben wir gar nicht genug. Und der Vorstand, die Mitgliederversammlung hat eine Satzungsänderung beschlossen bei der letzten Mitarbeiterversammlung, dass man im Vorstand auch mitarbeiten kann, wenn man kein Kirchenmitglied, zu keiner Kirche gehört. War umstritten, ist auch heikel, aber die Frage stand, was ist, wenn wir für den Vorstand keine Christen mehr gewinnen können, weil keiner Zeit hat. Und wenn einer sagt, ich trage das mit, ich finde das gut, ich unterstütze das, mein Kind schicke ich auch hierher, persönlich bin ich kein Christ, aber ich will das hier mittragen. Und da ist diese Entscheidung so gefallen. Ob es richtig war, bleibt umstritten. Liebe Gemeinde, unser Wochenspruch weist darauf hin, die Wurzel und die Quelle aller Diakonie, alles Dienstes ist Jesus Christus. Er ist gekommen, uns zu dienen, indem er sein Leben, nicht bloß seine Arbeitszeit, seine Kraft, seine Fantasie, sein Geld gespendet hat, sondern indem er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für uns. Und das ist das A und O, dass er das für uns getan hat. Das ist die Grundlage und das ist auch der Kern dessen, was wir weitergeben. Es geht eben in der Diakonie und auch bei dem, was eine Kirchgemeinde macht, nie bloß darum, Menschen materiell zu helfen, ihre Leiden zu lindern, sie zu unterstützen, ihnen Dienste zu leisten. Das gehört alles mit dazu. Aber im Kern geht es um Erlösung. Das ist das Wichtigste, was wir weiterzugeben haben. Das wäre wie wenn ein Krankenwagen käme zu einem Unfall und der Kranke ist in Lebensgefahr und man würde auf die Wunden Pflaster kleben und sagen so, mehr können wir im Moment nicht machen, statt ihn ins Krankenhaus zu bringen, wo er gerettet wird. So ist es, wenn wir die materiellen Leiden und die gesundheitlichen Leiden der Menschen lindern würden als Diakonie und als Kirche und sie nicht auf die Erlösung hinzuweisen, auf die Rettung vom ewigen Tod. Es geht immer zuerst um das, was Jesus für uns getan hat, aber dann geht es auch um das, was wir daraufhin selbst weitergeben. In dem Wochenspruch, den wir am Schluss hören werden bei den Abkündigungen, da fehlt ein ganz entscheidendes klitzekleines Wort. Der wird nämlich nachher verlesen, weil er für sich allein stehen soll. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das entscheidende Wort, was da fehlt, ist das erste, nämlich so wie. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Also dieses Wort bezieht sich auf das, was davor kommt und ist ohne das Vorhergehende nicht vollständig. Und vorher steht das, was wir auch vorhin in der Lesung gehört haben. Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, ihr wisst, dass sie Herrscher ihrer Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Hier steht nicht nur Minister oder Diakon im Griechischen, sondern geht noch einen Schritt weiter. Hier steht im Griechischen dann noch Doulos und im Lateinischen Servus. Das heißt nicht nur Diener, sondern sogar Sklave. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Ein Sklave zu sein. Ich bin bereit, den anderen gegenüber wie ein Sklave zu sein, der ohne Lohn und ohne Rückfragen und ohne Einschränkungen dem anderen dient. Servus, da steckt Service drin. Ich bin da zum Service für die anderen. Wir Christen, ihr und ich, wir sind berufen, Jesus nachzufolgen, uns an Jesus zu orientieren, ihn nachzuahmen, nicht uns dienen zu lassen, sondern zu dienen. Liebe Gemeinde, wir sind hier als Minister Gottes. Und was sind wir für Minister? Sind wir welche, die das anvertraute Geld in unser Ministerium stecken, um das so schön wie möglich auszubauen, um das moderner und bequemer zu machen, mit allem Luxus auszustatten? Nutzen wir unser Ministeramt so, dass wir die uns anvertrauten Fahrzeuge nur gebrauchen, um schöne private Reisen zu machen? Und verwenden wir die uns zur Verfügung stehende Zeit, um so viel Spaß wie möglich zu erleben. Das alles ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, aber es darf eben nicht alles sein. Wissen wir, dass uns das alles gegeben ist zum Dienst? Stellen wir die Frage, wo brauchen Menschen in unserem Umfeld, dorthin, wo uns Gott stellt, Hilfe? Wo brauchen Sie Unterstützung bei der Lösung von Problemen? Wo brauchen Sie Gottes Wort von der Erlösung, weil es Ihnen noch niemand gesagt hat? Und was sind wir für Diakone Gottes? Sind wir Diakone, die vor allem sich um ihr Gehalt kümmern, über ihre Arbeitsbedingungen verhandeln, einen Dank erwarten, der ihnen mal gebracht wird? Oder sind wir Diakone, die sagen, mein Leben soll ein Dank sein für alles, was Gott mir geschenkt hat, und das, was Gott mir gegeben hat, will ich gern weitergeben an die anderen, die das noch nicht erkannt haben und noch nicht wissen. Ich hatte diese Woche ein Traugespräch und das junge Paar hat gesagt, als es um die Traufragen oder das Trauversprechen ging, wir wollen in unserer Ehe Gott und den Menschen dienen. Das wäre schön, wenn das im Trauversprechen auch vorkommt. Wir wollen uns nicht nur gegenseitig in die Augen schauen, interpretiere ich jetzt, nicht nur gegenseitig in die Augen schauen, nicht nur auf unser Glück schauen, das wir erwarten von der Ehe, nicht nur Gottes Segen und Bewahrung erbitten, damit alles glatt geht, sondern wir wissen uns gerufen zum Dienst und das wollen wir auch als Ehepaar miteinander so tun. Liebe Gemeinde, ist man am Ende nicht der Dumme, wenn man sagt, mein ganzes Leben soll ein Dienst sein, ich will mich für andere aufopfern und hingeben? Macht man damit nicht sich selbst klein? Degradiert man sich nicht selbst damit zur Servicekraft? Das mag von außen so aussehen, aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Zum Ersten, weil Dienen erfüllt. Ein Mensch, der nur um sich selbst kreist, der ist leer. Und das gibt es in jeder Generation, aber ich habe den Eindruck, dass das besonders krass ist, auch bei der jungen Generation, die aufgewachsen ist damit, dass ihnen alle Wünsche erfüllt worden sind. Also gut, man hat immer noch Wünsche, ne, die man noch darüber haben kann. Aber das Leben auszukosten, alles auszuprobieren, das ist alles möglich. Und trotzdem kommt am Ende dieses Gefühl der Leere, der Sinnlosigkeit. Viele junge Leute klagen über Einsamkeit, weil dieses Drehen um sich selbst niemanden erfüllt. Und das Leben leer macht. Wenn man um sich selber kreist, dann ist die Mitte hohl. Dienen erfüllt. Sein Leben für andere zu geben, schenkt Erfüllung. Das Zweite, im Dienst ist man Jesus besonders nahe und kann im Glauben wachsen. Jesus dient uns. Und wenn wir ihm dienen, sind wir nah bei ihm. Wenn wir uns bedienen lassen, ist auch schön. Dann wäscht er uns die Füße und tut uns Gutes. Aber wenn wir dienen, dann sind wir direkt an seiner Seite. Und das erleben Menschen in der Gemeinde, das können viele bestätigen, wenn man sich engagiert, vielleicht sogar bis an die Grenzen engagiert, bei der Kinderbibelwoche, bei einer Rüstzeit, beim Missio-Camp, im Leuchtturm oder bei der Vorbereitung des Krippenspiels, haben das, glaube ich, viele auch so gespürt. Wenn man über seine Grenzen geht und sagt, eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit, aber ich will sie jetzt investieren, weil das wichtig ist, dann spürt man die Nähe von Jesus besonders. Und der dritte Grund, warum man nicht der Dumme ist, wenn man sich zum Dienen bereit macht: wir wurden ja zuerst beschenkt, indem Jesus uns gedient hat. Er hat uns erlöst von der Sünde, die auf unseren Schultern lag als eine Last. Er hat uns erlöst vom Tod, der uns ständig mit Angst begleitet hat. Er hat uns erlöst vom Kreisen um uns selbst, das die Mitte unseres Lebens leer gelassen hat. Er hat uns von dem allen erlöst und macht uns frei zum Dienst, weil wir nicht mehr um uns selbst uns Sorgen machen müssen, nicht mehr auf uns selbst achten, nicht mehr selbst suchen, wo kriege ich her, was mich froh macht. Er hat uns das alles geschenkt und deswegen können wir von Herzen weitergeben. Und deswegen schlage ich vor, ich habe neulich mit dem Axel Heine seine erste Predigt durchgearbeitet und da haben wir über das Thema gesprochen, es sollte ein konkreter Handlungsvorschlag am Schluss stehen, was ich selber auch sehr oft vernachlässige. Also mein Vorschlag für die letzten beiden Wochen der Passionszeit: am Morgen aufzuwachen und zuerst zu sagen, Herr, Ludwig Seltmann meldet sich zum Dienst, wo brauchst du mich heute? Und mit dieser Einstellung in den Tag zu gehen. Sie können auch vorher Gott loben und dann als Zweites das machen, aber in den Tag zu gehen, ganz bewusst mit der Einstellung, ich melde mich zum Dienst, was hast du heute für mich, welche Aufgabe, welchen Menschen hast du heute für mich vorbereitet? Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.